Papa, ich danke dir für ein neues Jahr. Ich danke dir für das Jahr 2019, wo du neue Pläne uns zeigst. Papa, ich bete, dass du das Gemeindenavi, dass du da das Ziel eingibst, was du für dieses Jahr, für diese Gemeinde hast. Vater, ich bete, dass du das Ziel eingibst in dieses Gemeindenavi, in unser Gemeindenavi der Church at the River. Vater, und egal wie lang die Reise geht dieses Jahr, egal wie oft wir abfahren, wie oft wir auffahren, wie oft wir stoppen, Vater, wie oft wir tanken, wie oft wir anhalten, wie oft wir auch mal eine Pause machen und nach dem Öl und nach der Luft schauen. Vater, wir sind auf der Reise mit dir. Papa, und wir werden das Ziel, was du für dieses Jahr hast, für die Gemeinde Church of the River, wir werden es erreichen. Papa, ich danke dir, dass du treu bist, dass du mit uns bist. Danke, dass deine Gnade größer ist. Halleluja. Du sagst, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Und ich danke dir für deine Gnade, die mächtig in unserem Leben ist. Papa, ich bin immer noch schwer beeindruckt von den Zeugnissen aus dem Dezember, was du tust in dem Leben dieser Menschen. Und du hörst nicht auf, du machst weiter, du lässt nicht los. Du bist der Gott, der das alles vollendet. Vater, und auch ich bin sicher, dass der das gute Werk angefangen hat, in uns, in mir, dass du das auch vollenden wirst, in jedem Einzelnen. Papa, danke für den guten Weg, auf dem wir sind. Danke. Danke, dass uns nichts ablenken darf. Papa, da, wo irgendwelche Leute an der Straße stehen mit Schildern, hier runterfahren, Carwash oder was auch immer der Teufel uns anbietet. Vater, wir halten Kurs mit dem Navi des Heiligen Geistes in uns. Wir gehen den Weg, den du für uns hast. Wir weichen nicht zur Rechten oder zur Linken, sondern wir sind treu, wir sind wachsam. Vater, ich danke dir für das, was du für uns hast. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich habe gebetet und habe den Herrn gefragt, was dran ist für unsere Gemeinde, was 2019 dran ist, was die erste Predigt sein soll, wo wir heute sind, was Gott für uns hat. Und der Vater hat ganz, ganz deutlich zu mir gesprochen, dass wir ganz nah bei ihm sein sollen oder bleiben. Ganz nah bei ihm, dass die Liebe, die wir von ihm empfangen haben, dass das das Wichtigste ist. Lydia wusste nichts davon. Wir haben uns nicht abgesprochen, sondern der Heilige Geist weiß, was er spricht. Wisst ihr, und wir gehen in Zeiten rein, wo Dinge schwieriger werden in der Welt, auch für uns Christen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch ohne Verfolgung sein werden. Es werden immer mehr Entscheidungen getroffen, die antigöttlich sind, die antibiblisch sind. In Kanada zum Beispiel hat jetzt im Dezember das höchste Gericht eine Entscheidung getroffen. Und zwar gibt es dort christliche Universitäten. Und die haben in ihren Richtlinien drin, dass sie Homosexuelle nicht aufnehmen. Und Homosexuelle haben jetzt geklagt und haben vom obersten Gericht in Kanada Recht bekommen, dass sie da rein dürfen. Und die Entscheidung des obersten Gerichtes war, dass das Recht der sexuellen Entfaltung über dem Recht der Religion steht. Das Dumme ist nur, dass das immer für Christen gilt, aber nicht für die Moslems. Die dürfen alles. Ja, die dürfen ihre Moscheen zumachen. Ich habe auch noch nie gehört, dass irgendwelche Homosexuelle bei den Moslems mitmachen wollten. Das widerspricht sich oder schreit, ja, trennt sich, aber egal. Der Vater hat zu mir gesagt, Thomas, sag ihnen heute, dass meine Liebe der Schlüssel ist, um in dieser Zeit zu überleben, um in dieser Zeit zu bestehen, um durch diese Zeit nicht nur zu überleben, sondern siegreich durchzugehen. Das ist das, was wir brauchen. Ich glaube absolut. Ich glaube es absolut. Und es ist so wichtig, dass ihr versteht, wo wir drin sind, was passiert, was nicht passiert. Gott will, dass wir ganz nah bei ihm sind. Und dass diese Liebe, die er ausgegossen hat in unser Herz, das ist, was uns bestimmt, was unser Leben prägt, was uns ausmacht. Und diese Liebe wird dich bewahren. Weißt du das? Diese Liebe wird dich bewahren. Und ich merke so, dass nichts herausfordernder ist als die Wahrheit. Nichts ist stressiger als die Wahrheit. Habt ihr euch mal drüber Gedanken gemacht? Immer wieder, ist interessant, immer wieder werde ich kritisiert, weil ich so lange predige. Und ich predige nur 80 Minuten, weil nicht mehr auf die CD geht. Manchmal, ihr wisst, es ist auch eine MP3. Die längste Predigt letzten Jahr war 1:45. Warum mache ich das? Wisst ihr, ich gebe euch sonntags einen Brotlaib. Und da hast du die ganze Woche davon zu essen. Ich gebe euch nicht nur eine Scheibe, ich gebe euch einen Brotlaib. Und wenn du schlau bist und weise bist, kannst du mit diesem Brotlaib dir jeden Tag den Rest der Woche bis zum nächsten Sonntag dir eine Scheibe abschneiden. Und kannst davon zehren und leben. Glaubt ihr das? Manche Gemeinden, und ich bin jetzt eingeladen worden aus dem Ausland, soll ich predigen diesen Jahres. Da sage ich zu dem Pastor, ja, wie lange habe ich denn Zeit? Ja, 30 Minuten. Ah, ich fast lachen müsse. Ja, 30 Minuten? Heißt er 30 Minuten? Da ist bei mir nicht mal die Einleitung rum. Ah ja, wenn ein Gast da ist, können wir auch länger machen. Sag ja, wie lang? Ja, 45 Minuten, dachte ich, ja, Wahnsinn. Leute, ich will das nicht kritisieren und ich gehe dahin, wenn Gott mich hinschickt. Aber wisst ihr, ich frage mich, warum fahre ich hunderte Kilometer in ein anderes Land und dann predige ich da eine halbe Stunde? Dann habe ich zum Saar, du, ich bin da völlig anders, ich ticke anders, ich denke anders, ich bin anders überzeugt. Dann sagt er zu mir, weißt du, wir haben rausgefunden, dass das Beste für die Leute ist, wenn es nur eine halbe Stunde ist. Habe ich gedacht, Wahnsinn. Wir leben in einer Zeit, wo Gemeinden anfangen, die Welt zu kopieren, anstatt dass die Welt anfängt, die Gemeinde zu kopieren. Könnt ihr mir folgen? Wir sollten Licht und Salz sein und nicht unser Licht dimmen und sagen, oh, es war zu hell für die Leute. Oh, das Salz war ein bisschen zu scharf. Wir verwässern es ein bisschen. Sondern nein, ich glaube, Leute, ihr seid der Hammer, weil ihr immer noch kommt. Ihr seid treu, ihr liebt es. Auch ich weiß auch, dass manchmal für euch zu viel ist. Aber wisst ihr, ich verlange ja nicht, dass ihr jetzt am Sonntag den ganzen Leib esst. Sondern es gibt CDs. Wisst ihr, wir haben den Preis runtergemacht vor Jahren von 3 Euro auf 2. Weil ich will damit kein Geld verdienen. Ich will, dass es dich segnet. Ja, wir haben das Internet freigeschalten. Wir haben den Zusatz dazu gekauft. Der war wirklich nicht billig, damit man es aufs Handy laden kann. Und von 220 Leuten, die sich in den letzten 4 Jahren angemeldet haben auf der Homepage, sind noch so 15 übrig, die hören. Viele melden sich einmal an und dann hören sie nie wieder rein. Ich merke, das ist denen wahrscheinlich zu viel. Vielleicht gefällt ihnen auch meine Stimme nicht, das ist auch okay. Oder sie mögen mich nicht oder meinen Dialekt nicht oder keine Ahnung. Das ist alles legitim. Aber ich merke immer wieder, dass die Leute sich beschweren über die Länge von der Predigt. Wisst ihr, dass es Gottes Liebe ist, wenn ihr lange Predigten hört? Gut, dann halt nicht. Leute, vielleicht kommt bald schon eine Zeit, wo man nicht mehr predigen darf. Ich kann euch nicht heile Welt predigen und sagen, es wird alles gut. Vielleicht wird es alles gut, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wird es erst mal schlechter, bevor es gut wird. Und dann zehrst du von dem, was in dir ist. Weißt du, dein Haus kann man dir klauen, dein Auto kann man dir wegnehmen, dein Job kann man dir kündigen. Aber das, was in dir ist, kann dir niemand klauen. Und viele Leute, die im Krieg alles verloren haben, haben nach dem Krieg noch die gleiche Firma und meistens noch größer widerstehen gehabt. Warum? Weil die Firma in ihnen war. Nicht die äußerliche Firma hat sie bestimmt, sondern die Firma in ihnen. Versteht ihr den Fleiß, das Geschäftliche und so weiter? Und das Wort Gottes in dir, man kann dir deine Bibel wegnehmen. Dann ist es gut, wenn die Bibel in dir ist. Wenn das Wort in dir ist. Ich merke das, wenn Leute beten. Wenn sie alles Mögliche beten, oh Herr, segne Tante Lieschen, die hat Bauchweh im großen Zeh, finde ich niedlich, wenn ich mit so Leuten bete. Ich liebe es, mit Menschen zu beten, die das Wort Gottes beten. Herr, ich bin die Gerechtigkeit, die vor dir gilt. Der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Solche Sachen bauen mich auf. Das bildet in mir den Christus. Ich spüre, wie da Kraft ausgeht. Amen. Und es ist nicht verboten, für Tante Lieschen zu beten. Aber wenn du das eine hast, Tante Lieschen, und das andere nicht, dann ist es schwierig. Du musst beides haben. Du musst die Power haben und dann darfst du auch für Tante Lieschen beten. Amen. Gott liebt euch. Durch und durch. Und ich glaube, das, was uns alle zusammen überleben lässt, was uns durchstehen lässt, was uns stehen lässt, ist das, was die Liebe Gottes, die in unserem Herz ist. Wisst ihr, nicht so sehr das Kopfwissen. Kopfwissen bläht auf, Liebe baut auf. Amen. Auch in Deutschland, Leute, gibt's Gerichtsurteile. Das oberste Gericht in Deutschland hat entschieden, dass Kinderschänderei legal ist. Bei den Moslems. Weil es ihrer Religion entspricht. Müsst ihr euch mal geben. Ist in Deutschland erlaubt. Kinderehen sind in Deutschland legalisiert worden. Und die Grünen rufen jetzt schon, dass man das sexuellen Verkehr mit Kindern runtersetzt auf 12. Was ist denn das nächste? 10? Und dann 8? 7? Versteht ihr, in welcher Zeit wir leben? Und nichts ist unbequemer als die Wahrheit, habe ich gerade gesagt. Wer in diesem Land verkündigt denn die Wahrheit? Wir. Und die werden zornig werden, wenn wir die Wahrheit verkündigen. Sie waren auch zornig, als Jesus predigte. Als Jesus sie überführte ihrer Sünde, wurden sie zornig. Ich weiß noch, vor 2 Jahren hat der Heilige Geist mir eine Offenbarung gegeben, hat gesagt, Thomas, ihr geht in eine Zeit hinein, wo die Menschen in Deutschland das Wort Sünde nicht mehr verstehen werden. Sie werden das Wort Sünde nicht mehr begreifen. Sie werden, was willst du mit Sünde? Ich bin ein freier Mensch, ich kann tun und lassen, was ich will. Sie verstehen es nicht mehr. Und ich merke das, ich treffe manchmal Leute, wo du wirklich schon erlebst, die verstehen das Wort Sünde nicht mehr. Wir haben ja kein Sündenbewusstsein. Unsere Sünden sind bezahlt, alle jetzt, heute und hier. Aber das macht uns ja nicht frei, weiter zu sündigen. Aber die Leute in der Welt sind getrennt von Gott wegen der Sünde. Sie müssen begreifen, wenn sie nicht begreifen, dass sie Sünder sind, wie willst du eine Predigt der Buße halten? Wenn sie nicht verstehen, dass sie umkehren müssen, Buße tun, umkehren, weil sie falsch sind. Der Gründer der Heilsarmee hat was Interessantes gesagt. In der Endzeit wird es so sein, das Gefährlichste wird sein, Gemeinden ohne Christus. Und so, und ich krieg's alles gar nicht mehr zusammen, aber ich habe es mal erst gelesen, habe gedacht, boah, krass, ja, wir gehen schon in die Richtung. Die katholische Kirche hat jetzt die Bibel umschreiben lassen. Einige anderen auch. Da fehlen ganze Passagen fehlen da. Es gibt eine Gender-Bibel, die Kirche in England rausbringt. Da findest du den Vater nicht mehr. Da steht es. Für mich ist nicht es gestorben, sondern er. Christus Jesus. Amen. Wichtig, Leute. Ich möchte euch nicht runterziehen mit diesen Informationen, sondern ich möchte euch sagen, wir müssen ganz nah an dem Vaterherz Gottes sein. Gemeinde spielen und Zeit vergeuden ist schwierig. Ich habe heute Morgen gespürt, wie Gott unser Navi einstellen will in dieser Gemeinde. Die Frage ist, folgen wir dem, was dieses Navi vorgibt? Oder sagen wir, oh, ich weiß es besser, ich bieg mal lieber hier ab. Wollen wir dem Heiligen Geist folgen, was er mit uns vorhat? Ich glaube, dass Gott noch gewaltige Dinge vorbereitet hat, keine Frage. Aber wir wissen auch, dass der Teufel wütet, das wissen wir auch. Und ich sehe, dass viele Gemeinden Gemeinde spielen. Da wird alles so gemacht, dass die Leute sich wohlfühlen. Weißt du, in meiner Bibel steht, das Wort Gottes ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und wenn wir seelische Gemeinden haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Kraft des Geistes fehlt. Versteht ihr? Die Frage ist, wo gehen wir hin? Ich habe immer die letzten Jahre gedacht, Mensch, wir wachsen nicht, wir werden einfach nicht mehr Leute. Du, mir ist es mittlerweile völlig egal. Ich fühle mich jeden Sonntag hier so sauwohl, anders kann ich es nicht sagen. Weißt du warum? Weil Gott da ist. Weil Gott da ist. Letzte Woche, als wir die Hintergrundmusik hatten, war nicht mal die Hälfte der Leute da. Das hat mich gar nicht mehr gestört. Ich bin hier rein, die Gegenwart Gottes war so stark. Ich wusste, das wird gut heute. Ich habe nicht gewusst, was es wird. Ich habe noch nichts gehabt. Ja, gut, lass dich überraschen. Und es war so stark. Es war so gut, die Gegenwart Gottes so gut. Hol dir die CD. Lad's dir runter, das kannst du anhören, immer und immer wieder. Ich habe es am Mittwoch angehört, mich zurückgelehnt auf meinem Stuhl. Boah, hab selber hineingetaucht. Wisst ihr, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einer Gemeinde mit 5000 Leuten, mit allem, was dazugehört, und zwischen dem Heiligen Geist und seine Gegenwart, entscheide ich mich für den Heiligen Geist und seine Gegenwart. Und mir völlig wurscht, was mir da durch die Lappen geht. Das ist nichts. Ich möchte eines Tages vor Gott stehen und der Vater fragt mich, Thomas, was hast du gemacht mit deinem pastoralen Dienst? Und ich sage ihm dann, Papa, ich habe ihnen das Wort gegeben, so viel und so lang, wie ich nur konnte. Ich will nicht vor dem Vater stehen und sagen, ja Papa, wir hatten eine super Lasershow. Wir hatten Nebeleffekte. Ja, die Leute haben sich total wohlgefühlt. Jeden Tag gab's Kaffee und Kuchen für alle. Das wird er mich nicht fragen, wie toll das war. Und ich merke diese Tendenz, wie die Leute dahin gehen. Es ist interessant, dass alle Leute, die hier total rebellisch und in Unfrieden und im Streit gegangen sind, gehen alle in eine Gemeinde nicht weit weg von hier. Bin ich gegen diese Gemeinde? Nö. Aber ich frage mich, was die anziehen. Leute, wenn jemand hier reinkommt und der stinkt nach Schweiß, und zwar so eklig, dass es keiner mehr hier aushält, und ihr riecht es nimmer, habt ihr ein Problem, nicht der, der stinkt. Seid ihr bei mir? Wenn im Geist jemand in eine Gemeinde kommt und im Geist stinkst du genauso, wenn du nicht gewaschen bist, könnt ihr mir folgen? Und eine Gemeinde und ein Pastor riecht nicht mehr, dass es hier stinkt. Du kannst mal ein Stück totes Fleisch am Sommer auf die Terrasse legen. Was kommt denn da als erstes? Wer weiß es? Wie viele denn? Eine? Versteht ihr, was ich sage? Ich sage nicht, die Leute sind Fliegen. Bitte, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, wenn es stinkt und du es nicht wegräumst, das ist wie mit dem Sperrmüll. Einer stellt einen Schrank raus, am nächsten Morgen ist die ganze Straße voll. Der Haufen wird immer größer. Genauso mit Müllsäcken. Wisst ihr, wenn in der Gemeinde Dinge laufen gelassen werden, weil die Leute halt so lieb sind, man will es ja nicht verlieren, dann läuft was ganz schräg. Das ist für meine Ansicht nicht Gemeinde. Das ist, dann machen wir lieber, dann können wir einen Country Club gründen oder sowas. Oder wir gehen bowlen miteinander oder kegeln oder so, oder einmal im Jahr nach Mallorca. Dann haben wir alle Spaß miteinander. Aber Gemeinde ist herausfordernd. Und ich merke manchmal, wenn ich da mit Christen so rede und mit Pastoren, die werden richtig aggressiv. Du spinnst doch über eine Stunde, kann keiner mehr zuhören. Das ist wissenschaftlich bewiesen, nach 35 Minuten kann man nichts mehr aufnehmen. Ja, nochmal, ich erwarte nicht, dass du am Sonntag den ganzen Brotleib isst. Sondern ich erwarte, dass du die Woche über dir immer wieder musst es anhören, immer wieder anhören. Drüber nachdenken, drüber nachsinnen, meditieren. Amen, das nimmt dir niemand ab. Kannst du auch ins Fitnessstudio gehen, meldest dich an, machst einen Jahresvertrag, nimmst deinen kleinen Bruder mit und sagst, hey, kleiner Bruder, geh mal pumpen. Und du sitzt an der Theke und trinkst ein Weizenbier. Und die Leute fragen dich, wo warst du heute? Oh, ich war 2 Stunden im Fitnessstudio. Hat es dir was gebracht? Nö, der Kleine hat gepumpt, dem bringt's was. Ist auch nichts, wenn du in der Gemeinde bist, ich komme gar nicht zu meinem Thema, und den Stuhl wärmst. Glaube nicht, dass es Gottes Berufung für dich ist. Ich glaube, dass du verändert wirst durch das Wort Gottes. Amen. Und das habe ich am Sonntag oder ja vor 2 Wochen, wo die Zeugnisse waren, habe ich das gehört, was Gott in eurem Leben tut. Wisst ihr, das ist das Resultat des Wortes Gottes in euch. Stimmt das? Das ist nicht, weil ihr euch so wohl fühlt und ich euch, Aida, Bobaya, Etche, Betchele, oi, was braucht der Kleine denn? Noch ein Latzen, noch eine Pampers wechseln, macht der Pasch noch gleich. Da fühlst du dich wohl. Machen wir auch manchmal, aber nicht jeden Tag oder nicht jeden Sonntag. Amen. Aber wisst ihr, ich glaube, der Vater will, dass wir ganz nah bei ihm sind. Ganz nah an seiner Liebe. Ich glaube, dass nichts heilsamer ist als die Liebe Gottes. Wenn Christen bockig sind, wenn Christen unvergeben sind, wenn Christen in Streit leben, dann sag mir nicht, dass du aus der Gegenwart der Liebe des Vaters kommst. Das ist nämlich unmöglich. Du kannst nicht aus der Gegenwart Gottes kommen und willst noch Streit haben. Schon wenn Gott dich schon berührt und dir begegnet, weißt du schon, oh Papa, ja, ich gehe gleich hin, ich sage Entschuldigung. Du kannst gar nicht bestehen mit irgendwas, was nicht in Ordnung ist in der Gegenwart Gottes. Stimmt es? Aber in vielen Gemeinden ist Streit und Neid und Eifersucht. Und manchmal, wenn ich Kommentare lese, denke ich, wow, Hilfe, hey. Wow, wie manchmal Christen sich im Internet zoffen, das hältst du im Kopf nicht aus. Weißt du, für mich ist jeder ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen, aber jeder ist ein Segen. Weißt du, das ist nicht böse, sondern es ist eine Entscheidung in deinem Herzen. Dass du nicht nachtrittst, dass du nicht negativ redest. Ich schaff's auch nicht immer gleich, aber der Weg ist das Ziel. Wenn jemand geht, sollen sie gehen. Lass doch Gott Richter sein zwischen dir und ihnen. Lass Gott reingreifen. Wir haben es von Clemens gehört. Paulus hat sich bekehrt, Zwangsbekehrung des Paulus durch die Vergebung des Stephanus. Stephanus hat sein Recht auf Rache aufgegeben. Und es wäre gerecht gewesen, wenn Gott die Rübe von Paulus gefordert hätte, weil er die Rübe von Stephanus runtergemacht hat. Versteht ihr? Und er sagt, nee, vergib. Jesus hat dasselbe getan am Kreuz. Jesus hat auch das Recht gehabt. Aber wisst ihr, die Frage, was passiert in unserem Leben? Und ich merke in meinem Leben, ich denke, das ist bei dir genauso, dass der Teufel immer und immer und immer wieder probiert, mir ein falsches Bild vom Vater zu geben. Ich habe gestern Abend und heute Morgen so mit dem Heiligen Geist gedealt. Weißt du, Gott sitzt auf seinem Thron, völlig relaxed. Und ist dasselbe gestern, heute und in der Ewigkeit. Wenn ich heute bete und irgendwas Gutes mache, dann denke ich, der Vater freut sich. Und das bewegt ihn total, weil ich so toll bin. Morgen sündige ich und bin bockig bis abends und denke, ja, jetzt ist er zornig. Wir reduzieren in unserem Denken Gott auf unser menschliches Niveau. Alle, das tun wir alle, ob wir wollen oder nicht. Und da hat der Herr mir so klar gesagt, der Vater ist weder begeistert, wenn du Gutes tust, noch ist er sauer, wenn du Böses tust. Der ist immer gleich. Gottes Gefühle, hör mir gut zu, schreib dir den Satz auf. Gottes Gefühle werden durch deine Gefühle nicht beeinflusst. Der ist immer konstant. Wir haben das noch nicht begriffen. Wir denken, oh, wenn ich der Mama was hole, dann freut sich die Mama. Und wenn die Mama jetzt meine dreckigen Schuhe wegräumen muss, dann ist die Mama sauer. Die Mama ist so, aber Gott nicht. Wir haben das noch nicht verinnerlicht, Leute. Dass Gott immer gleich ist. Dass Gott sich nicht bewegen lässt von deinem Gemütszustand. Und dennoch ist er bewegt, aber in einer Heiligkeit, die wir noch nicht verstanden haben. Gott liebt dich immer. Weißt du das? Weißt du, dass Gott den schlimmsten Sünder, weißt du, dass Gott den besten Prediger im Dritten Reich, in der Zeit des Dritten Reiches, genauso geliebt hat wie Adolf Hitler? Ja, wir wollen das nicht verstehen. Wir wollen das auch gar nicht glauben. Frage dich, ist Jesus für alle Menschen gestorben? Ist er für den allerschlimmsten Sünder ans Kreuz? Oder gab es noch eine Liste nach dem Kreuz, wo der Vater sagt, oh Jesus, du musst noch ein zweites Mal ans Kreuz, weil wir haben den Adolf vergessen? Oder glaubst du, dass Adolfs Sünden auch am Kreuz bezahlt worden sind? Was wäre gewesen, wenn er sich noch im Führerbunker 45 bekehrt hätte? Wenn er wirklich Buße getan hätte? Glaubst du, Gott hätte gesagt, nö, du nicht? Leute, wir wollen das nicht verstehen. Wir wollen das nicht wahrhaben. Das passt nicht in unser Bild. Das passt nicht in unser Gerechtigkeitsverständnis. Aber wenn du das anfängst zu verstehen, dann merkst du, wenn der Vater den schlimmsten Sünder liebt, dann liebt er mich auch. Und zwar konstant. Gottes Vergebung, seine Liebe, seine Annahme, sein Werk am Kreuz ist nicht abhängig von unserem Verhalten. Gott sei Dank. Sondern es ist ein vollbrachtes Werk. Wir dürfen da eintreten in dieses Werk und sagen, danke Jesus, was du getan hast. Manchmal, wenn ich Christen reden höre, ich sag so oft, dann denke ich, die haben vergessen, dass sie mal Sünder waren. Wenn du die Reden hörst, wie die böse reden über andere, wie sie richten und verurteilen, und manchmal passiert es mir auch noch, aber der Gott sei Dank sagt der Heilige Geist, hey Thomas, stop it, I don't like it. Verstehst du? Wenn der Heilige Geist mich nicht mehr korrigieren kann, dann werde ich nervös. Nicht, weil ich noch sündige. Ich werde noch sündigen. Bis zum letzten Tag auf Erde werde ich noch sündigen. Sünde ist nicht das Problem. Die Sünde ist bezahlt. Harte Herzen sind das Problem. Liebe Gott von ganzem Herzen deine Nächsten wie dich selbst. Die drei gehören zusammen, Leute. Wenn mir einer sagt, ich hasse die Sünder, aber ich liebe Gott. Ja, wie soll denn das funktionieren? Wenn einer sagt, ich komme aus einer blöden Familie, ich bin da dumm reingeboren, ich hasse meine Eltern. Wenn du dich selber ablehnst, wie willst du Gott lieben? Die Bibel sagt, wie willst du das tun? Wie willst du deinen Nächsten lieben, wenn du sagst, ich liebe Gott nicht oder Gott lieben? Versteht ihr, das ist ein Kreis in sich. Und es muss mit dir selber anfangen. Deswegen hat Gott angefangen, uns zu lieben, als wir noch Feinde des Kreuzes waren. Als wir noch Fremde waren, hat Gott seine Liebe ausgegossen. An der Bekehrung in unser Herz. Damit wir so einen Vorschuss an Liebe haben, damit wir verstehen, um was es geht. Was passiert über die Jahre, nachdem du bekehrt bist? Viele fallen raus aus der Liebe und kommen rein in ein Programm. Ja, Herr, ich bete gleich. Und Gott sagt, nicht schon wieder das Runtergeleiere. Sag doch einfach, du hast mich lieb. Nee, das geht jetzt nicht, weil ich habe mich selber nicht lieb. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, wie willst du Gott lieben? Wie willst du deinen Nächsten lieben? Wisst ihr, wenn wir nicht verstanden haben, in der Tiefe verinnerlicht, dass der Vater uns liebt, und zwar immer und immer gleich und durch, wie wollen wir die Sünder lieben? Wir werden nur den Sünder sehen und sagen, das ist eklig, will ich nichts mit zu tun haben. Wenn die Liebe nicht unsere Motivation ist, dann haben wir gar nichts. Boah, jetzt stellt gerade Gott dein Ziel ein für dieses Jahr auf deinem Navi. Weiß nicht, ob es dir gefällt. Weiß nicht, ob du diese Reise antreten willst. Ich weiß auch nicht, ob du dich in diese Richtung entwickeln willst. Tiefer entwickeln willst, weiterentwickeln willst. Oder ob du sagst nach dem ersten Abschnitt, das ist mir jetzt weit genug bis hierhin, das reicht einmal. Leute, manchmal war ich in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gedacht habe, oh Herr, hilf mir, den Bruder und die Schwester zu lieben, die haben mich verletzt. Das ist mein Lieblingswort in der Christenheit, ich bin verletzt. Ich bin so verletzt, Herr. Wir müssen werden wie jemand, der da in der Leichenschauhalle liegt. Da kannst du hingehen und sagen, hey, du Vollidiot, weißt du, was der macht? Nothing, nothing, absolutely nothing. Der regt sich nicht mal auf. Weißt du, wenn wir uns selber gestorben sind, werden wir uns nicht mehr aufregen. Aber wenn unser Fleisch, unser altes Wesen stärker ist als das neue Wesen, dann werden wir uns tierisch aufregen. Und natürlich wird es diese Frucht hervorbringen, diese Fleischesfrucht, nicht die Geistesfrucht. Es ist alles einfach. Ich sage dir, ohne die Liebe Gottes ist es unmöglich. Und ich merke immer, wie ich selber dumm bin und mich mit Dingen beschäftige des Alltags und vergesse, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und ich merke, wie mein Akku immer leerer wird und dann kommt das rote Warnlicht und sagt, gleich ist er voll leer. Und dann sage ich, Gott, warum lässt du das zu? Mir geht's wieder nicht gut. Dann kommt sofort der Gedanke, wen kann ich anrufen, wer könnte für mich beten. Bei euch ist das natürlich nicht so. Und dann sagt der Vater, hey, komm doch zu mir. Früher habe ich gesucht nach Orten, wo Gott ist. Sag ich, gibt's auf der Erde irgendeinen Ort, wo du bist? So ein Tempel oder so eine alte Kapelle? Gibt's irgendwo einen Ort, wo ich hin kann? Wisst ihr, was das ist? Alttestamentliches Denken. Na, der hat zu mir gesagt, ich wohne doch schon in dir. Näher als in dir kann ich ja gar nicht sein. Und überall, wo du hingehst, bin ich dabei. Weil ich falle ja nicht raus. Ich habe eine Weile gebraucht. Das hat nicht gleich Klick gemacht, obwohl es so einfach ist. Gott ist ja alle Zeit bei dir. Gott macht banale Dinge, wo ich sage, hey, ich brauche jetzt einen Parkplatz. Und dann fahre ich zweimal im Kreis, schwupp, fährt einer weg. Sag ich, danke, Jesus. Du, wenn Gott schon bemüht ist um deinen Parkplatz und da treu ist mit dir, um wie viel mal mehr um die anderen Dinge. Stimmt's? Halleluja. Ich habe so oft, dass Leute mich angucken. Und ich mag das nicht. Ich bin da gleich so, weißt du, Türke, ja? Was guckst du, Alter? Hast du Problem oder was? Ich war mal mit Pastor Malik unterwegs, vor 8 oder 9 Jahren. Sag ich, Malik, die gucken mich immer an, wenn ich im Restaurant sitze. Die gucken mir immer zu beim Essen. Ich mag das nicht, ey. Dann habe ich eine Zeit lang, ich setze mich jetzt immer mit dem Rücken zu Leuten. Das hat ein bisschen geholfen. Aber ich denke nicht immer dran, sitze ich wieder im Gesicht zu Leuten, gucken mich wieder an. Alter, was guckst du mich die ganze Zeit an, ey? Kauf dir selber was zum Essen. Und irgendwann sage ich das so zu Malik und sag ich, irgendwann klatsche ich mal einer oder irgendwann. Und er sagt, weißt du, warum die dich angucken? Sag, jetzt bin ich auch mal gespannt. Sagt er, weil du das Licht trägst. Die sehen das Licht in dir und die wissen nicht, was das ist. Die fragen sich, was ist bei dem Mann anders wie bei mir? Warum sieht er so anders aus wie ich? Oh. Nichts ist schockierender als die. Mensch, Thomas, Brett vom Kopf. Oh, Alter. Heute ertappe ich mich noch, wenn jemand guckt. Guten Tag. Sind wir noch ein bisschen vom Fleisch da? Und das ist auch gar nicht schlimm, weil, versteht ihr? Wir denken manchmal, wir haben heute eine Erkenntnis und morgen ist dann alles gut. So läuft der Hase nicht. Das dauert eine Weile. Manchmal wird die Salami scheibchenweise kleiner, bis sie weg ist. Und manchmal ist es so mit einer Herausforderung, mit einem Problem, das wird scheibchenweise kleiner, bis sie weg ist. Und du merkst irgendwann, wupp, oh, jetzt stört's mich gar nicht mehr. Aber da müssen wir durch die Prozesse. Wisst ihr, das passiert immer mit dem Wort Gottes. Immer mit dem Wort Gottes. Jesus predigte und er heilte sie. Jesus predigte und befreite sie. Ging Hand in Hand. Ich sehe nicht, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, wisst ihr was, Leute? Morgen fahren wir an den See Genezareth und dann machen wir Barbecue-Party. Weil ihr wart so treu die ganze Woche. Immer wenn die dachten, sie sind ganz toll drauf, haben sie ein Brett reingekriegt von Jesus. Boom. Herr, wenn ich mal vergeben soll, reicht 7 Mal? Boom. Jesus macht das gerne. Herr, ich spüre, ich kann jetzt meine Geschwister lieben. Was predigt Jesus dann? Liebet eure Feinde. Alter, lob mich doch mal. Jetzt kann ich den Idiot, den lieben Bruder endlich lieben. Jesus sagt, okay, wenn du das geschafft hast, dann lieb deine Feinde. Die Römer? Nee. Und meine Schwiegermutter? Nee. Immer wenn wir denken, oh, jetzt sind wir auf so einem guten Weg, dann macht Jesus noch mal einen obendrauf. Schon mal erlebt? Aber warum tut er das? Um uns zu ärgern? Nein, er will, dass du ganz oben stehst. Nicht irgendwo zwischendrin, sondern ganz oben, dass du das Ziel erreichst, dass du deinen Lauf vollendest, dass du dein Fleisch überwindest, dass du die Liebe des Vaters ausstrahlst. Ich bete in letzter Zeit, Herr, lass deine Liebe durch mich fließen, lass deine Liebe durch mich leuchten. Wisst ihr, manchmal wundere ich mich, wie Leute im Lobpreis stehen können und Halleluja singen. Und ich weiß manchmal Geschichten von ihnen, wie sie voller Bitterkeit sind. Und ich frage mich, wie kann man im Lobpreis Halleluja singen und die Hände heben und gleichzeitig voller Bitterkeit sein? Ich weiß nicht, ob ich da extra bin oder extra Gnade habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich habe anonym Abendmahl teilgenommen, wenn ich voller Bitterkeit war. Nicht, weil ich nicht darf, sondern weil ich gedacht habe, hab da noch eine kleine Baustelle, da stinkt's und da fliegen. Das muss erst weg. Ich weiß nicht, ob man das Heucheln nennen kann oder ob's Unwissenheit ist oder Dummheit oder, ich weiß es nicht, will da auch niemand zu nahe treten. Aber wie, versteht ihr? Ich weiß nicht, wie man voller Bitterkeit sein kann und dann Halleluja singen. Ich habe nur eine Erklärung, das Programm. Machen wir doch jeden Sonntag. Alle heben die Hände, hebe ich halt auch. Boah, ich will das nicht. Amen. Ich will das nicht. Ich will ja kein Programm. Wisst ihr, auf was ich richtig stolz bin hier? Wenn 90% der Gemeinde im Lobpreis steht und nur 10% sitzen. Ich war in einigen Gemeinden, auch als Gastprediger, wo 10% standen und 90% gesessen sind. Wisst ihr, Schafe sind wie Kinder. Mir hat mal ein Pastor gesagt am Anfang meines Dienstes, Thomas, wenn du sie nicht erziehst, werden sie dich erziehen. Sei dabei mal. Das ist in jeder Familie so. Das ist mit Mama und Papa so. Das ist in der Schule so. Wenn der Lehrer sich nicht durchsetzen kann, was geht ab in der Klasse? Da brauchen wir nicht diskutieren. Und ich habe so gedacht, ja, wow. Ich werde euch sagen, steht auf im Lobpreis. Sage Bärbel, wenn ich da rausgehe und sehe, da sitzen viele, sage ich, sag, sollen aufstehen. Ich weiß, dann knistert's an den Zähnen. Wisst ihr, wenn wir aufstehen für den Prinz Charles oder für den Präsidenten oder sonst irgendjemand, warum nicht für Jesus? Und dass du sitzt, heißt nicht, dass du nicht anbetest. Und dass du stehst, heißt auch nicht, dass du anbetest. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe auch mal Momente, wo ich mich setze, weil ich so in der Gegenwart Gottes bin. Das ist völlig legitim. Aber wenn jemand kommt und sitzt sich hin und dann so, oh, das finde ich schlimm. Nichts verstanden. Manchmal müssen wir unser Fleisch überwinden und sagen, ich bete jetzt an, doesn't matter what, egal was ist. Manchmal sind wir müde, manchmal wollen wir nicht, manchmal haben wir Dinge, dann entscheide dich. Weißt du, das nennt die Bibel ein Lobpreisopfer. Wo du dich überwindest und gerade weil, und das sind die stärksten Dinge, die ich erlebt habe, wo irgendwo ein Tiefschlag war in der Woche, wo Finanzen geraubt worden sind oder wo irgendwas passiert ist und dann Gott zu mir, ich sag, Gott, hilf mir raus, und Gott sagt, bet mich an. Ach, doch jetzt nicht. Sag mir, dass das gut wird. Bet mich an. Oh Mann, hörst du nicht zu, ich habe ein Mordsproblem. Gott sagt, bet mich an. Alter, ich sag immer selber. Der hört nicht zu. Nee, der hört genau zu. Das sagt, überwinde dein Fleisch und dein alles, was dich gerade ärgert, und gib deinem Fleisch keinen Raum und deinem Zorn, sondern überwinde das jetzt und bet mich einfach an. Und wenn ich mich dafür entscheide, verändert sich plötzlich alles. Ich schaue gar nicht mehr aufs Problem. Es wird auf einmal ganz leicht. Ich spüre wieder eine Freude in meinem Herzen. Das Problem ist immer noch dasselbe. Aber ich fühle mich ganz anders. Ich denke ganz anders. Und ich spüre, alles wird gut. Obwohl ich noch keine Unterschrift irgendwo habe. Aber ich spüre, alles wird gut. Warum? Weil ich Gott größer gemacht habe als mein Problem. Seht ihr, wo die Baustelle ist bei uns Christen? Wir beschäftigen uns zu lange mit den Problemen. Und wir sagen Gott zu lange, wie groß das Problem ist, anstatt dem Problem zu sagen, wie groß Gott ist. Wisst ihr, und dazu müssen wir in der Liebe Gottes sein. Wir müssen in der Liebe Gottes sein. Absolut in der Liebe Gottes. Boah, ich habe so viel Bibelstellen, ich weiß gar nicht, ob ich das packe. Sammy, wie lange habe ich schon gepredigt? Oh, super Einleitung, oder? Klasse. Ach, da stehen ja Sachen. Halleluja. Boah, ich spring mal vor. 1. Johannes 4 ab Vers 16. 1. Johannes 4 ab Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Wow. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Siehst du, das Erkennen alleine nicht reicht, sondern du musst es glauben. Du musst durchdrungen sein vom Glauben. Wenn ich erkenne, ja, Bärbel liebt mich, aber ich glaube ihr nicht, dann habe ich ein Problem. Ich muss es erkennen, sie liebt mich, und ich muss ihr glauben, sie liebt mich. Amen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist wieder so ein ganz einfacher Satz. Was heißt es dann, wenn ich nicht mehr in der Liebe bin? Ist Gott nicht bei mir? Nicht, dass er mich verlässt. Gott wird dich niemals mehr verlassen und versäumen. Verstehe mich richtig. Wenn du in einer Entscheidung, in einer Situation dich nicht für die Liebe entscheidest, dann wird es etwas anderes sein. Das heißt nicht, dass du dein Recht nicht bekommst oder dass du auf alles verzichtest. Aber wenn du sagst, Papa, lass mich jetzt in dieser Situation in der Liebe bleiben, werden andere Resultate rauskommen. Das ist logisch. Manchmal hat Gott zu mir gesagt, Thomas, geh hin und entschuldig dich. Und ich habe gesagt, die hat doch mich angegriffen. Die muss sich doch bei mir entschuldigen. Das verstehe ich gerade was nicht. Wisst ihr, wir lesen, wenn wir ein Buch lesen, sind wir immer gerade auf der Seite 1485. Korrekt? Wisst ihr, Gott kennt das ganze Buch. Von Anfang bis zum Schluss. Wir verstehen das Ende nicht, vom Anfang ins Anfang, vom Ende nicht. Aber Gott weiß es. Und wenn wir bereit sind zu sagen, Gott, ich weiß, ich bin gerade hier jetzt in der Seite 1400 irgendwas, aber du weißt, wie es ausgeht. Und ich bete jetzt, dass du alles übernimmst. Füll mich jetzt in der Situation mit deiner Liebe. Und aus der Liebe heraus treffe ich jetzt Entscheidungen. Oder ich treffe erstmal gar keine Entscheidung. Sage ich oft, schlaf mal erst eine Nacht drüber, ist alles halb so wild. Die Liebe des Vaters ist so immens wichtig. Wisst ihr, eine Christenheit ohne die Liebe, was ist denn das dann noch? Eine Religion. Gibt Haufen anderen Religionen, die sind besser und lustiger als die christliche. Siehst du überall, in jedem Baumarkt und in jedem Gartenmarkt ist alles voll mit Buddha. Weil Buddha ist so lieb. Der kleine Dicke. Der schimpft nie, der hat dich einfach nur lieb. Das ist zwar alles gar nicht wahr, aber warum fahren die Leute auf so Zeug ab? Die haben die Liebe des Vaters nicht erkannt. Und warum erkennen sie sie nicht? Weil wir sie nicht leben. Weil wir Christen sind und uns nennen Christen und sagen, wir sind voll der Liebe des Vaters und benehmen uns genauso wie Leute in der Welt. Wisst ihr, dann sind wir noch größere Heuchler als die, die in der Welt sind. Weil die in der Welt sagen, ich habe keine Liebe. Schnipp, schnapp, rüber, komm her, ich hau dir auf die Fresse. So sind die. Das ist ehrlicher, als zu sagen, ich liebe dich, der Vater liebt dich. Da drehen wir rund rum und sagen, hast du gesehen, blöde Kuh. Oh Mann, da wollte ich überall gar nicht hin. Ich habe gedacht, das wird heute richtig tolle Predigt. Der Heilige Geist, ich habe gerade fast ein bisschen Mitleid mit euch. Oh Mann. Wisst ihr, manchmal kommen Probleme in unser Leben, Situationen, Herausforderungen, die mega sind. Und wir denken dann, oh Gott, wie soll es weitergehen? Und wir sind völlig überrascht davon und denken, was passiert jetzt als nächstes? Und wir denken, wenn wir beten, erzählen wir Gott was Neues. Gott, stell dir vor, Papa, was gerade passiert ist. Und Gott sagt, das gehört zu meiner Checkliste. Test Nummer 387. Und dann guckt er, wie wir reagieren. Reagieren wir in Bitterkeit, in Verzweiflung, in Hass, in Ablehnung? Sagt der Papa, schade, hab mich so gefreut heute Morgen, dachte der Thomas, besteht den Test. Leider ist er schon wieder bitter. Gut, jetzt gehen wir ihm ein paar Wochen zum Erholen und dann wiederholen wir den Test. Kennt ihr das? Stress vom Test. Teststress. Aber wisst ihr, was der Vater will? Dass du die Prüfung bestehst, damit er mit dir weitergehen kann. Das beste Beispiel, was Gott mir mal gegeben hat, Thomas, wenn du ein Kindermädchen willst, nimmst du da so eine 50-Jährige, die total verbittert ist, aber jedes Zertifikat der Ausbildung hat? Oder nimmst du ein 16-jähriges Mädchen, was sagt, ja, ich mache das als Schülerin, aber ich habe einfach nur Kinderlieb. Was haben sie für Ausbildung? Was haben sie vorzuweisen? Ja, gar nichts, aber ich liebe nur Kinder. Ja, für welche entscheidest du dich? Gott will nicht, dass wir irgendwelche christlichen Zertifikate haben. sondern Gott will, dass wir lieben. Dass wir in der Liebe sind. Das ist die größte Auszeichnung von allen. Und das sieht man so selten in der Christenheit. Ich will keine Antwort, aber mach dir mal Gedanken. Jetzt ganz schnell, einfach stelle ich dir eine Frage. Kennst du einen Menschen, einen Christen, der voller Liebe ist, wo du sagst, der hat's verstanden? Schade, so ging's mir auch. Und ist auch gar nicht schlimm, aber mit uns fängt was an. Amen. Wenn wir wollen, kann der Vater uns heute unser Navi stellen. Und sagen, Papa, ich fahre nicht mehr on the road des Hasses, ich will auf die Spur der Liebe. Was kostet es? Alles. Es kostet deinen Willen. Es kostet dir dein Recht. Es kostet dir deine Rache. Es kostet dir dein Gefühl der Genugtuung. Es kostet dich alles. Aber ich spüre, wie der Herr euch heute Morgen fragt, wollt ihr das? Ich habe lauter Bibelstellen, komm gar nicht dazu. Halleluja. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Vielleicht sind sie nächste Woche dran. Wisst ihr, dass Gott Liebe ist, auch im Alten Testament? Wisst ihr, dass von Anfang an ist Gott Liebe? Gott hat sich nie verändert. Und Menschen mixen immer das Alte mit dem Neuen, weil sie es nicht verstehen. Sie können es nicht auseinanderhalten. Immer wieder treffe ich Christen, die nicht verstanden haben, was der neue Bund ist und was der alte Bund ist. Der neue Bund kam, als der alte überfällig wurde, als er aufgehoben wurde, erfüllt war durch Jesus, kam der neue Bund. Der neue Bund ist Liebe, es ist Vergebung, Annahme, was vollkommen ist. Im Alten war es immer nur teilweise für bestimmte Gruppen und es war schwierig. Und Gott wusste, niemand kann das Gesetz halten. Darum kam Jesus, um das Gesetz zu erfüllen. Aber es gibt so viele Christen, die immer noch gesetzlich denken, immer noch Gefühl der Rache haben. Die lachen dir ins Gesicht und hintenrum spürst du genau, was sie denken. Das ist krass, Leute. Ich habe schon hier erlebt, schon ein paar Jahre her, am Anfangszeit, da kam eine Frau hier rein und der Heilige Geist sagt zu mir, glaub kein Wort, was sie dir sagen wird. Und ich bin mitten im Predigen, die kam zu spät und ich gucke darüber nicht so, was ist das überhaupt? Und ich musste weiter predigen. Ich habe gar keine Minute gehabt, drüber nachzudenken. Aber wenn der Heilige Geist zu dir spricht, wirst du das nicht vergessen. Und gleich nach dem Gottesdienst hat sie sich auf mich gestürzt. Ich kannte die Frau überhaupt nicht. Und fing an, mir Geschichten zu erzählen. Über ihren Pastor, über ihre Gemeinde und wie furchtbar dort alles ist. Was hat der Herr gemacht? Er hat gesagt, glaub ihr, kein Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, ist alles schön. Haben sie schon mal vergeben? Boah, das war das böse Wort. Vergebung ist das böse Wort bei manchen Christen. Da wirst du aber mal sehen, das ist wie wenn du den Vulkan ankratzt, der explodiert dann, bumm, da raucht's und die Brocken fliegen. Vergebung ist ja nicht eine Option. Vergebung ist absoluter Lebensstil. Das muss so sein bei uns. Und wisst ihr, wenn die Liebe da ist, wenn die Liebe stark in uns ist, ist Vergebung ganz leicht. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Aber wenn wir voller Hass sind und die Liebe klein ist, dann wird Vergebung fast unmöglich oder ist unmöglich. Weil wir wollen unsere Recht, wir wollen unsere Rache. Ich habe letztes Jahr lange mit einer Frau telefoniert, die mein Video gesehen hat. Ich habe euch schon öfters erzählt von dieser Frau, die aufgewachsen ist mit Eltern, die Satanisten sind. Bis sie 12 Jahre alt war, hat sie schon 3 Kinder auf die Welt gebracht, die sie alle umbringen und essen musste. Da draußen passieren Sachen, Leute. Da brauchst du keinen Horrorfilm gucken, das gibt's alles in echt. Und da habe ich zu ihr gesagt, du musst deinen Eltern vergeben. Nein, das kann ich nicht. Sag, warum nicht? Ja, dann kommen die in den Himmel. Da ich sag, ja, was willst du? Ich will, dass die in die Hölle gehen, die müssen bestraft werden für das, was sie mir angetan haben. Da ich sag, Mädchen, du musst mal begreifen, dass deine Eltern Täter und Opfer zugleich sind. Und du musst begreifen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Satan ist der Urheber des Bösen. Und Satan hat aus deinen Eltern das gemacht. Sei, wo bist du besser als deine Eltern? Ja, aber das. Und dann hat sie mir noch schlimmere Geschichten erzählt. Aber ich sage, stopp, ich will das alles gar nicht hören. Sei, begreifst du es nicht? Nein, begreift sie nicht. Dann habe ich zu ihr gesagt, du musst dir eine Gemeinde suchen. Du musst das Wort Gottes hören. Nein, das geht nicht, weil die kommen mit mir alle nicht klar. Dann habe ich gesagt, lock dich bei uns ein, hör unsere Predigten an. Nee, da habe ich keine Zeit dazu. Und auf Facebook schreibt sie alle paar Wochen, ich bringe mich jetzt um. Und ich finde das so interessant. Ich schreibe nie was dazu. Weil ich denke, ich werde ihr Mitleidstour nicht unterstützen. Was die braucht, ist nicht Mitleid, sondern das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, die Seele zu retten, nicht Mitleid. Mitleid hat noch niemand in den Himmel gebracht. Und dann musst du die Kommentare sehen, die Christen drunter schreiben. Null Weisheit, null. Sie leeren noch mehr Öl ins Feuer rein, anstatt mal die Wahrheit zu schreiben. Und das letzte Mal, wo ich mit ihr telefoniert habe, habe ich nochmal ganz knallhart die Wahrheit gesagt. Ich weiß, ich bin der Böse. Ich habe jetzt schon 3 Jahre nichts mehr von ihr gehört. Aber wisst ihr was? Mir ist es egal. Ob es in den Himmel geht oder in die Hölle, ist nicht meine Entscheidung, ist nicht meine Verantwortung. Aber wenn der Vater mich fragt, was hast du ihr gesagt? Sag ich, Papa, ich habe die Wahrheit gesagt. Und die war unbequem. Und die war herausfordernd. Glaubt ihr das? Ihre Geschichte ist furchtbar. Ich habe da menschlich alles Mitleid und alles Verständnis der Welt, dass sie sogar versucht, mich anzugreifen. Zu sagen, wie schlimm hat sie es denn? Es ist schlimm, keine Frage. Aber wisst ihr, das hilft ihr alles nichts. Was sie braucht, ist das Wort Gottes. Und da passieren die schlimmsten Dinge in ihrem Leben. Sagt sie, ich kann meine Kinder nicht lieben, hat 2 Töchter, kann ihnen keine Liebe geben. Die Kleine ist gefallen, hat sie mir Bilder geschickt, die beiden Vorderzähne reingeschlagen, alles kaputt, der Kiefer vorne. Sag ich, tröste die Kleine, kann ich nicht. Warum kann sie es nicht? Die kann ihre eigenen Kinder nicht lieben und ihnen keine Liebe geben. Warum nicht? Wer weiß die Lösung? Unvergebenheit und Bitterkeit bestimmen ihr ganzes Leben. Wisst ihr, wann sich das ändert? Wenn sie anfängt, ihren Eltern zu vergeben. Und Vergebung ist ein Prozess. Du entscheidest dich nicht jetzt, ich vergebe und dann macht es blub und alles ist weg. Sondern manchmal ist es wie die Salami, nochmal, in Scheiben. Ich könnte mich jetzt mit ihr treffen, die hat schon gesagt, komm vorbei, besuch mich, die wohnt in der Nähe von München. Bin schon 2 vorbeigefahren, soll ich? Habe ich gesagt, Heiliger Geist, soll ich hin? Nein, fahre ich auch nicht hin. Könnt ihr mir folgen? Menschlich, der das jemand sieht, der sagt vielleicht, oh, ist der lieblos. Oh, ist das ein harter Knochen, der Pastor. Naja, muss ich doch mal die Frau... Nein, ich habe keine Lust auf... Weil das machen wir die nächsten 30 Jahre und damit werden wir nicht fertig. Versteht ihr? Sie braucht das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist Heilung. Ich würde dir so gerne helfen, wirklich. Ich habe sie wirklich lieb. Ich würde dir so gerne helfen. Aber wenn sie die Türe nicht öffnet, Jesus steht vor ihrem Herzen und klopft permanent an. Und die Bibel sagt, wer mir auftut, zu dem gehe ich ein. Aber wenn sie nicht will, Satan missbraucht sie immer noch bis zum heutigen Tag. Versteht ihr? Und das ist so fatal, es ist so schlimm. Und sie war mehrere Jahre in Gemeinde. Und jetzt frage ich euch, was war denn da in dieser Gemeinde, wo sie war? Seelischer Mist, danke Martin, ganz genau. Seelischer Mist. Versteht ihr? Oh ja, oh komm, wir beten für dich. Ja, Gebet ist wichtig, ist gut, ich bin absolut dafür. Aber die Wahrheit ist wichtiger. Die Wahrheit zu sagen, du hör zu, so sieht's aus. Und dann sie an die Hand zu nehmen und sagen, wenn du es nicht alleine packst, ich gehe mit dir den Weg. Aber doch nicht Gemeinde spielen. Was glaubt ihr, was diese Frau für ein Zeugnis hätte, wenn sie vergeben hätte und frei wäre? Was glaubt ihr, die Frau ist um die 40, was glaubt ihr, wenn die schon vor 20 Jahren vergeben hätte? Wie viele Leute das berührt hätte? Wie viele andere Satanistenkinder das vielleicht schon befreit hätte? Oder die schon, wo sie schon in geistlichen Dienst hätte, wo die kommen und sagen, was, du bist frei geworden? Ja, wie? Ja, mit Jesus. Ja, geht es? Funktioniert es? Ja, komm. Versteht ihr, was ich meine? Und wir denken so oft, warum ist alles so schlimm? Weil Gott braucht dich und mich. Und wenn wir nicht gehen, wenn wir nicht wollen, wenn wir voller Bitterkeit sind, wenn wir nicht in der Liebe sind, ja, wie will uns Gott denn gebrauchen? Soll er einen, der voller Bitterkeit ist, einen Bitteren schicken? Was wird denn da rauskommen? Die Superbitterkeit oder was? Soll Gott einen, der in Unvergebenheit lebt, jemanden schicken, der auch in Unvergebenheit ist und hat einen christlichen Anstrich? Versteht ihr? Ich hoffe, ihr gebt mir heute ganz viel Gnade. Ist heute wahrscheinlich ein extremer Rohrreiniger. Ich habe eins gemerkt in meinem Leben. Wenn du mit jedem Menschen, den es gibt, in Frieden leben kannst, ist das möglich? Ja. Es liegt nicht an den Menschen, liegt an dir. Das ist deine Entscheidung. Wenn du mit jedem Menschen in Frieden leben kannst, Leute, das ist das Schönste, was es gibt. Da bist du frei. Und die Menschen merken, dass du frei bist. Das ist interessant. Meine Nachbarn kommen alle sagen, Thomas, was ist heute los mit dir? Ich habe noch gar nichts gesagt, nichts. Die sehen das in meiner Fresse. Weil ich eine Fresse ziehe. Nicht guten Morgen sag, habe ich heute schlecht gelaunt. Und wenn ich gerade aus der Anbetungszeit rausgehe und noch mein Lobpreislied singe, dann kommt es, hallo Thomas, wie geht's? Sei gut. Ah, du, ich bin schon wieder aufgegriffen und so. Die merken das. Die merken, ob wie wir drauf sind. Wir merken es ja auch, wie jemand drauf ist. Amen. Ich glaube, attraktive Gemeinde ist die, wo man spürt, dass man geliebt. Und das spürt man bei den Leuten, die sich selber lieben. Du, wenn ich mich nicht lieben kann, wenn gerade irgendwas ist, da fällt es mir echt schwer, euch zu lieben. Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Entweder ich mache so weiter die nächsten Tage, Wochen, Monate, oder ich sage, Vater, füll mich mit deiner Liebe jetzt. Setz das frei, was du schon ausgegossen hast in mein Herz durch den Heiligen Geist. Mach mich ganz frei. Und dann macht es blub und auf einmal geht's. Und ich merke immer wieder, wie der Teufel doch so ein Lügner ist. Weißt du, wie lange das dauert, der Prozess von traurig zu happy? So lange, wie du es zulässt. Ist deine Entscheidung. Ich habe es ausprobiert. Probier es aus. Und ich habe gemerkt, oft ist es gut, erstmal gar nicht zu reagieren. Erstmal den Dampf abzulassen. Oh, ich bin da extrem. Barbara ist da ganz ruhig, ich kann da ganz schön. Ich merke immer meine Halsschlagadern spiele an, dann glühe meine Ohren, dann merke ich, oh, jetzt kommt der alte Thomas durch. Und da merkst du, oh, da ist noch. Und es wird aber Gott sei Dank immer weniger. Bis fast gar nicht mehr übers Jahr. Und ich freue mich dann über mich selber und sage, wow, klasse, klasse Veränderung. Schnipp, schnapp, weg. Amen. Wisst ihr, wenn es in dein Dach immer reinregnet, dann hilft es nichts, wie viel Eimer du aufstellst. Weil eins ist sicher, der nächste Regen kommt. Und dann kannst du sagen, Herr, mein Haus schimmelt und da regnet's rein, warum lässt du das zu? Und Gott sagt, kauf dir zwei Ziegel und steig aufs Dach. Ich steig doch nicht aufs Dach, bin ich Dachdecker oder was? Und Gott sagt dir, vergib. Ich vergeb jetzt nicht. Hat er nicht verdient. Halleluja, das hast du schon verstanden. Vergebung ist völlig unverdient. Für dich und für den anderen. Amen. Wow, Halleluja. Ich glaube, ich mache da nächste Woche weiter, weil ich einfach spüre, wie wichtig das ist. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Weißt du, wie wichtig dieser Schlüssel ist? Gott ist Liebe. Hör dir mal zu, wenn jemand dich auf deinen Glauben anspricht, wie du Gott beschreibst. Hör dir da mal zu. Da kannst du manchmal erschrecken. Weißt du, Gott wird irgendwann eingreifen. Das geht nimmer lang so weiter. Die ganzen Sünder. Gott, und Gott sagt dir dann, ey, ist das das Evangelium? Ist das die Botschaft? Die Menschen da draußen wissen, dass die verloren sind. Das wissen die. Glaub mir das, das wissen die. Frag sie mal, ob sie in den Himmel kommen. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe. Die haben keine Gewissheit. Du hast die Gewissheit. Du kennst den Weg. Und je nachdem, wie du Gott darstellst, glauben die Leute, dass Gott so ist. Die haben niemand anders. Wenn du sagst, Gott ist ein zorniger Vater, dann glauben die, oh Gott, Gott ist zornig. Oh, mein Alter war auch zornig. Jetzt habe ich schon zwei, die zornig sind. Oh. Ja, dann kann ich mir ja gleich einen Strick kaufen und mich erschießen. Aber wenn du den Leuten sagst, dass Gott sie liebt und Jesus gestorben ist für sie, was wird es in ihnen machen? Ja, ist das die Wahrheit? Stimmt das? Ja, Gott liebt dich so, wie du bist. Weil mich hat noch nie einer geliebt, wie ich bin. Ja, aber Gott liebt dich so, wie du bist. Amen. Die Leute merken, da passiert was. Du spürst, in ihnen passiert was. Aber wenn wir nicht da voll sind damit, wenn wir bitter durchs Leben gehen oder nur mit den Alltagssorgen kämpfen, kämpfen wir mit Alltagssorgen? Ja, alle. Aber wir sollen das überwinden. Wir sollen dem Geist Raum geben. Amen. Vor ein paar Jahren hat mal einer gepredigt, hab's euch schon ein paar Mal erzählt, hat gesagt, ich gebe euch heute den Schlüssel, war ein Gastprediger in unserer Gemeinde, da war ich noch nichts mit Pastor, hat er gesagt, ich gebe euch heute den Schlüssel, wie die Gemeinde nächstes Jahr verdoppelt ist. Da habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Schlüssel, wie wir uns verdoppeln, wow, das wird cool. Und da sagt er, jeder von euch bekehrt einen Menschen dieses Jahr und bringt den mit in die Gemeinde. Das sind wir nächstes Jahr doppelt so viel. So, das hat mein Denken revolutioniert. Da habe ich gedacht, wieso nur einen? Wir haben doch 365 Tage. Nur einen? Interessant, oder? Das hat mich total zum Nachdenken gebracht. Ich habe gedacht, da gibt es jetzt so irgendeinen geistigen Überschlüssel. Ich habe das spezielle Salböl für euch. Aus Jerusalem. Vom Tempelberg. Total geheiligt, mit heiligen Oliven. Wenn du das benutzt. Und dann habe ich gedacht, Herr, ich habe schon so vielen Leuten das Evangelium erzählt, bekehrt sich keiner. Und dann guckst du, ja, pick dir doch mal einen raus und bete ihn ein Jahr lang durch. Bete doch mal ein Jahr lang treu. Ich habe es noch nie geschafft, bin ganz ehrlich. Aber ich werde nicht aufgeben. Einen dir zeigen lassen vom Herrn und bete den durch ein Jahr lang. Jeden Tag. 5 Minuten. Einfach dranbleiben. Schaffen wir das? Wenn wir wollen, ja. Aber wir verzetteln uns zu viel. Wir beten einmal, dann passiert nichts, dann beten wir noch einmal, passiert wieder nichts und beim dritten Mal sagen wir, da passiert doch nichts. Und dann lassen wir es wieder. Und dann beten wir für den Nächsten und für den Nächsten und dann beten wir für die 100 Leute, die in der Straße wohnen. Keiner bekehrt sich, anstatt dir einen zeigen zu lassen, nur einen. Ist das nur für unseren Verstand? Wo wir sagen, okay, ich bleibe jetzt mal am Ball. Ich bleibe jetzt mal am Ball. Und dann werden vielleicht genau das Gegenteil passieren von dem, was du erwartest. Dass der erstmal richtig blöd zu dir ist, vielleicht dich nicht mehr grüßt. Bleibst du dann immer noch am Ball? Ja, der nicht, der ist doof. Ich bete nur noch für Leute, die ganz lieb sind. Gott, du bist so gut. Gott, du bist einfach gut. Nächste, mach mal den nächsten Vers. Ich möchte euch die 2 noch zeigen und dann denke ich, darin ist die Liebe bei uns vollkommen. Gott hat seine Liebe vollkommen in uns ausgegossen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wenn du Zuversicht hast für den Tag des Gerichts, weißt du, dass die Liebe in dir vollkommen ist. Ich hatte am Anfang hier eine Frau, 3, 4 Jahre, ich weiß nicht mehr wie lang. Jeden Sonntag ist sie zu mir gekommen. Thomas, ich habe wieder gesündigt, habe ich jetzt meine Errettung verloren. Weil du kannst deine Errettung nicht verlieren. Kann man sich ewig mit beschäftigen. Das Einzige, was du da lebst, ist permanente Angst und Furcht den ganzen Tag. Stimmt es? Du bist immer in Angst und Furcht, wenn du denkst, du verlierst deine Errettung. Das ist ein Teufel sein bester Trick. Dann drehst du dich wieder nur um dich selber und du wirst auch niemand evangelisieren. Weil du dann denkst, ja, das lohnt sich eh nicht, weil wenn der dann wieder sündigt, dann ist er eh verloren. Dann kann er gleich verloren bleiben. Weil der Teufel lügt. Amen. Nächster Vers. Furcht ist nicht in der Liebe. Angst oder Furcht ist nicht in der Liebe. Seht ihr das? Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, er ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist kein anklagender Vers, sondern ein total super Vers, der dich total frei macht. Wenn noch irgendwo Angst oder Furcht in dir ist, dann bist du nicht vollkommen in der Liebe des Vaters. Der Vater liebt dich durch und durch. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Der denkt den ganzen Tag nichts anderes, wie nur, dass er dich liebt. Und immer wenn er an dich denkt, ist totale Freude in ihm. Nochmal, unabhängig von dem, wie du lebst oder nicht lebst. Der Vater freut sich heute, jetzt genauso, wie du im Gottesdienst sitzt, dass du da bist, zuhörst, was Geistliches tust, wie wenn du vielleicht nachher heimgehst und sündigst. Der Vater ändert sich dann nicht. Haben wir das soweit verstanden? Das ist eine Konstante. Der Vater ist eine absolute Konstante. Und seine Liebe ist das, was dir zeigt, um was es geht, um die Liebe. Stell mal vor, der Vater würde dir jeden Tag sagen, heute habe ich dich ganz Zeit lieb, du hast heute noch nicht gesündigt, wir würden uns gut fühlen. Dann sündigst du und der Vater sagt, jetzt habe ich dich aber nicht mehr so Zeit lieb, weil jetzt hast du wieder gesündigt. Was wird in uns passieren? Leistungsdenken. Wir würden es versuchen wollen mit aller Macht, aber wir schaffen es nicht. Gott sei Dank ist das Wort Gottes nicht so, oder das, was der Vater für uns hat, ist nicht abhängig von unserer Leistung, sondern einzig und allein von dem, was Christus für uns erworben hat. Und es ist so entspannend. Es ist so gut. Furcht ist nicht in der Liebe. Weißt du, dass Angst und Furcht nicht im Vater ist? Der Vater fürchtet sich vor niemand, vor nichts. Er hat vor nichts Angst. Weißt du das? Der Vater hat auch vor dir keine Angst. Der Vater hat auch vor deiner Zukunft keine Angst. Es gibt nichts, wovor der Vater Angst hat. Wir dürfen ihm nachfolgen. Jesus hatte auch vor nichts Angst, nicht mal vom Teufel. Er hat ihn zurechtgewiesen. Mit dem Wort Gottes. Stimmt es? Nicht mit der Licht- und Lasershow oder mit der Nebelshow. Sagt, Teufel, guck mal, ich mach mal Nebel kurz. Wow, hat dich das beeindruckt? Und er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und das hat den Teufel dazu gebracht, von Jesus zu fliehen. Widersteht ihm, dann flieht er. Amen. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die wirft sie nicht mal langsam raus, sondern austreiben ist wupp weg. Mit einem Schrecken. Wow. Das ist der schönste Prozess in unserem Leben, wenn die Liebe des Vaters dich komplett übernimmt. Du spürst, wie du, Gott hat mir mal das Bild gegeben. Stell dir mal so ein Baumwolllappen oder so einen alten Kartoffelsack vor, den du in Öl reintunkst. Wie viele Stellen bleiben denn ohne Öl? Keine einzige. Der saugt sich voll und dann trieft es davon. Und das ist, wie Gott will, dass wir in der Liebe sind. Er will unser Herz nehmen und dieses Öl sinnbildlich reintauchen, dass es überfließt, dass es tropft, dass unser Herz komplett mit der Liebe durchdrungen ist. Und dann ist da kein Fleck mehr, der trocken ist. Und probier mal es rauszuquetschen. Da kann man, diesen Lappen kann man wochenlang quetschen. Ist das Öl dann raus? Das ist immer noch ölig. Wann immer du ranfasst, merkst du, schon wieder die Pampe an der Hand. Ich kenne das vom Auto, vom Ölwechselmann. Da ist es was Negatives. Aber hier ist es was Positives. Du kannst ganz lang davon zehren, noch wo du spürst, die Liebe ist da. Und Gott will es immer wieder tun. Und diese vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oh, ist das nicht schön? Das sind so Bibelstellen, ich liebe die. Und ich sage nicht, ich habe das alles kapiert, ich habe alles verstanden, ich lebe das zu 100%. Aber ich gehe diesen Weg. Und das ist, was ich heute spüre, wo der Vater sagt, lasst euch mit meiner Liebe vollsaugen. Lasst euch vollsaugen mit dieser Liebe, vollkommen durchdringen. Leute, wir können nicht Gott nachfolgen, wenn wir nicht in dieser Liebe sind. 1. Korinther 13, ich habe es letztes Jahr so oft vorgelesen, wenn ich alles hätte, alle Weisheit, alle Erkenntnis, prophezeien könnte und, nachdem alle Charismatiker streben und hätte die Liebe nicht, hätte ich nichts. Ist das wahr? Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Oh, Papa, hilf mir. Hilf diesen Menschen, das zu begreifen, das aufzunehmen heute Morgen, Heiliger Geist. Hilf ihnen, das zu verinnerlichen, mehr und mehr. Heiliger Geist, ich bete, dass jede Blockade in dem Herzen sich auflöst. Auch da, wo gerade Gedanken sind, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dem will ich nicht vergeben. Aber all diese Mauern, reiß sie heute Morgen ein. Aber ich gebe dir in meinem Herzen die Erlaubnis, jede Mauer einzureißen, die da nicht hingehört. Jede Ablehnung, jede Ausgrenzung wegzunehmen. All das, was dir nicht gefällt. Aber jeden Zaun der Feindschaft, wie es der Epheserbrief sagt, jeden Zaun der Feindschaft niederzureißen in meinem Herzen. Vater, wir wollen frei sein. Dein Wort sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich bete heute Morgen, Jesus, mach mich ganz frei. Noch freier. Noch freier. Auch da, wo ich gar nicht sehe, wo da Flecken sind, die ich gar nicht mehr wahrnehme, nimm sie raus, nimm sie weg. Ich gebe dir die Erlaubnis, in meinem Herzen tief zu werden, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du mir zeigst, wo ich freundlich werden darf, wo ich mich verändern darf, wo deine Worte des Lebens aus meinem Mund kommen und nicht mehr Ablehnung und Zweifel und Kritik. Aber du hast letzte Woche gesagt, wir sollen nicht mit Kritik ins neue Jahr gehen. Wir sollen es auf dein Opferaltar legen. Oder erinnerst mich gerade daran. Und jetzt verstehe ich auch, warum du das heute bringst. Wir sollen frei sein von jeder Kritik. Aber ich mache das für mich persönlich, mache ich den Deckel drauf jetzt, auch vor Zeugen. Aber und sage, ich will diesen Weg gehen. Frei zu sein von Bitterkeit und Ablehnung. Von Enttäuschung, aber wo Menschen nicht so sind, wie ich sie haben will. Aber ich bete, frei zu sein, ganz frei. Nicht Viertel, halber, Dreiviertel frei. 99%, nein, ich will ganz frei sein. Ganz frei. Und ich bete, dass du mein Herz überflutest mit deiner Liebe. Vater, dass alles, was nicht Liebe ist, nicht mehr in diesem Lappen sein kann. Keine trockene Stelle mehr, wo das Wasser des Teufels kommt, sondern wo der Lappen so nass ist, mit dem Öl, vollgesaugt mit diesem Öl, dass jedes Wasser des Feindes abhält, weil es keine Stelle mehr findet, wo es sich vollsaugen lässt. Vater, ich bete das für unsere Herzen, dass unsere Herzen so durchdrungen sind mit deiner Liebe, dass es für den Feind unmöglich ist, was anderes in unsere Herzen zu geben, noch irgendwelche Flecken zu machen, noch irgendwo reinzufunken, dass wir ganz frei sind. Aber ich danke dir, dass der Weg das Ziel ist, auch im Navi. Auch wenn du das Endziel eingibst, das sind wir nicht heute jetzt plötzlich da, sondern wir haben eine Reise vor uns. Vater, und das bete ich für dieses Jahr 2019, dass wir ganz nah an deinem Herzschlag sind, ganz nah an deinem Herzen, ganz nah an deinem Herzen. Dass wir tiefer hineintauchen in das, was du für uns hast. Aber löse jede Kruste auf. Dinge aus der Vergangenheit. Ich sehe, wie mir der Heilige Geist ein Herz zeigt. Und in diesem Herzen sind so Geschwüre. Da ist so, sind so Geschwüre gewachsen. Und du denkst, ja, ist alles gut. Und der Herr sagt, nee, da gibt's so einen Windtumor. Das muss weg. Da wurde etwas versorgt, was nicht versorgt werden soll. Wie so Blutgefäße da reingehen und es versorgen, sagt der Herr, ich will es abschneiden. Ich will es rausschneiden, ich will es wegoperieren. Wenn du spürst, dass du das bist, Heiliger Geist, zeig es jetzt, wer auch immer das ist. Dann gib ihm Erlaubnis, sag, ja Herr, ich weiß, ich war da nicht ehrlich genug, ich habe es verdrängt, ich habe es weggedrückt, ich habe es nicht zugelassen, dass das heilt. Ich habe es so getan, als wäre alles gut. Ich erlaube dir jetzt, es rauszuschneiden. Ich erlaube dir jetzt, es wegzuschneiden. Ganz frei zu machen. Halleluja. Halleluja. Thank you. Ich sehe ein anderes Herz, das sind wie Risse. Wie so Dehnungsrisse, wie wenn jemand dran gezerrt hat und die Oberfläche ist aufgerissen. Es ist nicht tief, aber es ist ein Riss und der tut unheimlich weh, wie wenn die Haut gerissen wäre. Es ist jemand anders und der Herr sagt mir, lass es heilen, lass es mich heilen. Es gibt Umstände, Menschen, die haben an dir gezerrt. Situationen, die haben an deinem Herzen gezerrt. Und er sagt, lass alles los, lass alles los. Ich möchte es heute Morgen heilen für dich. Ich möchte meine Hand auf dein Herz legen. Wenn du es bist, leg deine Hand auf dein Herz. Schäm dich nicht, sondern sei gehorsam. Lass diesen Moment auch nicht vorübergehen, sondern lass es zu, dass Jesus dich heute Morgen heilt. Dein Herz ganz frei ist. Ganz frei. Ganz frei. Ganz frei. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Papa. Halleluja. 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 Ich sehe noch ein Herz, da hat es Druckstellen, ganz große Druckstellen. Und ich sehe so Finger. Fingerdruckstellen. Ich glaube, es kommt aus deiner Kindheit, von deinen Eltern, wo die immer Druck auf dich ausgeübt haben. Und es sind wie so Dellen, wie so reingedellt in deinem Herzen. Und der Herr sagt, ich möchte das heilen heute Morgen. Bist du bereit, deinen Eltern zu vergeben, loszulassen? Das loszulassen, dann mache ich diese Druckstellen raus. Halleluja. Gib dem Herrn Antwort, lass es zu. Deine Hand auf dem Herzen oder leg's mit dazu, wenn du das bist, mit den Druckstellen. Papa, ich lasse es los jetzt mit meinen Eltern. Der ganze Druck geht jetzt weg in Jesu wunderbaren Namen. Danke, Heilige Geist, du tust ein tiefes Werk. Da, wo Eltern Druck ausgeübt haben, wo du nicht genügt hast, wo du nicht so warst, wie du hättest sein sollen, Gott nimmt das jetzt weg. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke. Ich sehe so dämonische Geister, die wie so Steinschleudern haben und immer auf dein Herzen geschossen haben. Und es war so, wie wenn dein Herz ganz viele Einschläge hat. Sieht so ein bisschen aus wie der Mond. Lauter Einschläge. Und du immer sagst, immer passiert es mir, immer passiert es mir. Und es sind so Mächte, die dich angreifen und immer wieder dieselben Verletzungen machen, immer wieder dieselben Stellen treffen. Wo du sagst, du hast auch mal die Aussage getroffen, ich kann das alles gar nicht mehr. Weiß gar nicht, wie ich das alles noch machen soll. Ich mag eigentlich nicht mehr. Und der Herr sagt, gib's mir jetzt. gibt es mir, wenn du das bist, du das spürst, dass es sich immer wieder in deinem Leben wiederholt, gib es dem Herrn jetzt und sag, danke Herr, dass jetzt vorbei ist. Danke, dass diese Mächte kein Anrecht mehr haben. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke für Vergebung, danke für Heilung, danke Jesus. Danke für Befreiung. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern dass dein Wort heute Morgen das vollbringt, wozu du es aussendest, Jesus. Danke, dass du jedem gibst, was er braucht. Aber danke, dass du jeden da abholst, wo er gerade ist. Danke, dass du jeden durch und durch kennst. Aber danke, dass wir nicht Gemeinde spielen, sondern dass wir das Echte wollen. Danke, dass du unser Arzt bist und unser Heiler. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und Heiliger Geist, ich versiegle es jetzt, das Wort, die Predigt, die Operationen, die Heilungen. Und ich bete, dass der Teufel nicht in der Lage ist, es zu rauben, sondern dass du es bewahrst, dass du weiterarbeitest, mit einigen auch noch die nächsten Tage und Wochen, wo Dinge ans Licht kommen, wo Dinge wegkommen, wo sie spüren, wie frei sie sind, die Dinge nicht mehr drangsalieren, sondern wo die Freiheit im Geist da ist. Die Freiheit im Geist. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir, Herr. Wir preisen dich. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass du so viel mehr hast, als das, was uns bewusst ist. Danke, Jesus, für Heilung. Danke, Herr. Danke für das echte Jesus. Und danke, Herr, dir alleine gebührt die Ehre. Dir alleine gebührt die Ehre, Herr. Keines wie du, keines wie du, keines wie du. Danke, Jesus. Halleluja. Aber danke, dass wir dich lieben von ganzem Herzen und dass sich Dinge jetzt verändern in unserer Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Aber danke, dass wir mit Liebe reagieren, dass manche staunen werden. Aber dass vor allem wir selber staunen, was deine Liebe mit uns macht, wie deine Liebe uns verändert und aus uns völlig andere Menschen macht. Halleluja. Aber danke, dass es heilsam sein wird für jeden, der mit uns in Kontakt kommt, aber auch mit uns selber. Und vor allem mit der Beziehung zu dir, Jesus, und zu dem Vater. Danke, Herr. Danke, dass die vollkommene Liebe jede Form der Furcht und Angst austreibt und ausgetrieben hat. Danke, dass wir frei sind. Halleluja. Halleluja. Ich würde noch gern weitermachen, aber ich spüre, passt. Amen. Yes, Lord. Ihr dürft ruhig klatschen. Ich bin nicht traurig drum.